möchte uns der Herr das Herz öffnen für sein Wort und für sein Anliegen. Und dafür dürfen wir nochmal in der Stille beten. Dein Wort, o Herr, sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Amen. Als Einstieg oder als Wort für die Predigt, 1. Mose 16, Vers 13, was steht dort? Dort steht die Jahreslosung von 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich hatte mir schon, das macht man ja als Vorständer so, eine ganze Zeit vor, lange vor drei Wochen, länger als drei Wochen her, vorgenommen, du sprichst mal über dieses Wort. Das heißt, vorgenommen nicht, ich musste, weil ich in einer Gemeinde war, die eine Posaunenchorfeier hatten und dort sollte dieses Wort gepredigt werden. Und so kam es, dass ich das eben jetzt mal in Angriff genommen habe. Aber nicht wusste, dass es heute, wo ich es wieder zu predigen habe, unter ganz besonderen weltgeschichtlichen, ich betone noch einmal weltgeschichtlichen Ereignissen stattfindet. Und dann komme ich darauf. Man könnte an dem Wort hängen bleiben und dann sehr viel darüber reden, dass Gott uns sieht und das dann auslegen und so weiter und so weiter. Ich habe mir mal erlaubt, den sogenannten Kontext zu sehen, nämlich den Zusammenhang, in dem er steht. Da war die erste Frage, wer hat das eigentlich gesagt, dieses Wort? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da gucke ich hin und da sehe ich die Hagar. Doch bekannt. Die hat das gesagt. Und da habe ich mir mal die Hagar genauer angeguckt. Naja, die Hagar, die hatte da Abraham als eine Magd und Sklavin aus Ägypten mitgebracht, wahrscheinlich als Geschenk des Pharao an ihn. Die Geschichte lasse ich jetzt beiseite, aber auf jeden Fall war sie mit in Abrahams Haushalt. Aber die Frau ist Sarah. Und eines Tages kam es ja, dass Gott den Abraham angesprochen hat, gesagt, aus dir will ich ein großes Volk machen. Ich will einen Bund mit dir schließen, der ewig ist. Und da könnte man ja sagen, wenn Gott sowas verheißt, dann vertraue ich auch darauf. Aber die Sarah hatte ihre Probleme mit dem Vertrauen. Die hat gesagt, Abraham, ich bin 99, das wird nicht mehr. Aber wenn Gott das verheißt hat, dann müssen wir es auch ernst nehmen. Und wenn Gott das jetzt nicht schafft, dann müssen wir nachhelfen. Ja, so, genau so steht es in der Bibel. Hältst du nicht für möglich, verglaubst du keinen. Also kam der Gedanke, welch eine Helle war die Sarah, nicht wahr? In Anführungsstrichen natürlich. Abraham, mach mal was mit der Hagar. Heute gibt es ein tolles Wort dafür, Leihmutter. Das hat geklappt. Abraham hat mitgemacht. Nicht? Ein hervorragender Feminist. Und auf einmal war die Hagar schwanger, ne? Und jetzt geht es eben nur so richtig typisch menschlich, die Sarah, kriegt jetzt alle Zustände. Die ist schwanger, ich nicht. Und jetzt kriegt ihr eine Hut auf die. Und jetzt kriegt es die Hagar mit der Angst zu tun. Also menschlicher kann es ja gar nicht mehr sein. Ne? Ich weiß nicht, ob die Wildenauer sowas auch verstehen oder sagen, und so weiter. Alles wunderbar. Also auf jeden Fall haut die ab und geht in die Wüste. Und dort, wo sie in der Gefahr ist, begegnet ihr Gott durch einen Engel, der ihr sagt, dass Gott auch ihr Kind segnen wird und dass es ein großes Volk wird. Und dass sie ihn, wie? Ismael nennen soll. Gott hat mein Elend gehört. Und dann kommt noch was. Aber mehr nicht. Und dann sagt die Hagar dieses Wort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Naja. Aber bei Gott war seine Verheißung nicht vergessen. Also, dass die beiden, Sarah und Abraham, das gemacht haben, das war menschliches Machen, menschliche Machenschaft. Aber es war nicht die Verheißung. Und deswegen bleibt Gott dabei, was ich verheiße, was ich mache, das hat Bestand. Und deswegen sagt er erneut die Verheißung an Abraham und spricht, dass die Sarah ein Kind kriegen wird und sagt es dem Abraham. Und der fällt um und fängt an zu feixen. Und später, als die Sarah das hört, in einem anderen Zusammenhang, fängt die auch an zu lachen. Gibt's doch gar nicht. Aber Gott lässt sich offenbar nicht beeindrucken, wenn wir feixen, sondern was er sagt, das geschieht. Also, Isaak wird geboren, da ist doch Ismael, der inzwischen auch geboren ist, schon 13 Jahre alt. Und jetzt geht eben die Geschichte Gottes mit dem Isaak weiter, ohne dass er Hagar aus den Augen verliert. Und diese Geschichte Israels, die mit Isaak beginnt, die hat eine ganz andere Tendenz als das, was die Hagar in dem einen Satz sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott. Aber Kapitel 16, im 21. kommt es nochmal vor, dann wird die Hagar zusammen mit ihrem geborenen Ismael von Sarah und Abraham vertrieben. Weg mit euch. Und dann kommen sie in die Wüste und dann kümmert sich Gott um sie, als sie am Verdursten sind. Aber dort ist das letzte Mal von Hagar die Rede. Aber Isaak wird zum Stammvater des Volkes Israel. Und dann kommen Worte aus den Nachkommen. Zum Beispiel David, ein Nachkomme Isaaks und Sarahs und Abrahams. Der sagt im bekannten 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte. Das klingt schon anders. Der Asaf, sein Sänger, oder David, sagt im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott meines Herzens Trost und mein Teil. Also, ob er das kennt. Und ich könnte noch viele solche Worte sagen, die in der Verheißungslinie und nicht in der Machenschaftslinie des menschlichen Hagar, Ismael sind. Die sind völlig anders als dieses schmale Wort: Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber es ist irgendwie eine Ahnung, eine leise Ahnung. Aber bleiben wir noch mal bei Isaak. Aus dieser Linie wird einer geboren. Und als die drei Weisen aus dem Morgenland zu Herodes kommen und der nicht weiß, was er sagen soll, wo ist denn der geboren? Da holt er die Schriftgelehrten und die kommt gleich auf Micha 5, Vers 1. Bethlehem, die du klein bist unter den Städten aus in Juda, aus dir soll mir kommen der, der in Israel Herr ist. Matthäus 2, Vers 6. Und nun ist er da. Nun ist die Verheißung in Christus zur Erfüllung gekommen. Brauchen wir jetzt noch Israel? Nach dem Neuen Testament und nicht nur da, kann ich nur ein deutliches Ja sagen. Er hatte doch zu ihm gesagt, ich will mit dir einen ewigen Bund schließen. Und der Jude Paulus, der sagt es im Römerbrief Kapitel 11, denn ich will nicht, dass ihr unwissend seid, Brüder, in Bezug auf dieses Mysterium, damit ihr nicht bei euch selbst klug seid. Denn Verstockung oder Verhärtung ist zu einem Teil Israel widerfahren, bis die Fülle der Heidenvölker eingeht. Und so wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Retter. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob, natürlich ist Israel gemeint, abwenden. Und dies ist der Bund von mir für sie, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Römer 11. Ein Deutscher geht es doch nicht mehr. Israel bleibt auf dem Bildschirm Gottes und wird am Ende gerettet werden. Israel hat eine ganz entscheidende Bedeutung. Aber noch ist es nicht offen für den Retter. Aber es hat begonnen. 30.000 messianische Juden, die Juden sind, aber messianisch, den Messias, den auf Griechisch heißt das Christos, für sich glaubend angenommen haben. Wunderbar. Es hat angefangen. Und jetzt, liebe Gemeinde, muss ich zum Reformationstag kommen. Und ich habe, ehrlich gesagt, ein bisschen Herzdrücken, das einfach mal in einer Gemeinde auszusprechen. Aber ich muss es. In dieser gegenwärtigen Situation, die beiden Lieder, die wir gesungen haben, nun freut euch, liebe Christengemeinde, und das erste sind von 1523, 6 Jahre nach dem Diest-Anschlag. Und da hat Luther eine Schrift verfasst in diesem Jahr, und Diese Schrift heißt, dass Jesus ein geborener Jude sei. Ich muss nochmal genau nachgucken. Dass Jesus ein geborener Jude sei. Und dort hat er sehr, sehr verständnisvoll für die Juden damals gesprochen und um sie geworben. In der Hoffnung, sie bekehren zu können, was man ja nicht kann als Mensch. Aber 20 Jahre später, und ich möchte das jetzt nicht ausdehnen, aber ich muss es einmal sagen, 20 Jahre später, schon 1538, hat er eine Schrift verfasst über die Sabbater, wie er die Juden nennt. Und 43, 3 Jahre vor seinem Tod, hat er eine Schrift verfasst von den Juden und ihren Lügen. Und ich zitiere aus dieser Schrift wörtlich: Die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch sind. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen. Und dann nur noch mal die Stichpunkte, die inhaltlichen Stichpunkte aus dieser Schrift. Folgende, wie er hier sagt, Ratschläge von Martin Luther. Verbrennen ihrer Synagogen, Zerstörung ihrer Häuser und Zwangsunterbringung, Wegnahme ihrer religiösen Bücher, Lehrverbot von Rabbinern bei Androhung der Todesstrafe, Aufhebung der Wegefreiheit, Zwangsenteignung, Zwangsarbeit. Ich weiß, jetzt ist man erschrocken. Und es ist noch nicht vergleichbar mit dem Antisemitismus, den wir seit dem 19. Jahrhundert haben. Aber weil sie nicht auf seine reformatorischen Erkenntnisse eingegangen sind, denken wir an Römer 11. Noch ist den Juden Verstockung widerfahren. Noch. Weil sie nicht eingegangen sind, gibt es einen Umschwung bei ihnen. Und das Schlimmste, was passieren konnte, wenn es auch nicht bis ins Letzte gerechtfertigt sein mag, wenn man es ganz genau wissenschaftlich durchdenkt, aber diese Worte haben für manchen Nazi, der Einfluss hatte im Dritten Reich, Anlass gegeben, sich beim Holocaust auf Martin Luther zu berufen. Und wenn ich das sage, ich sage es euch ehrlich, da geht es mir drunter und drüber, da geht es mir kalten Rücken runter. Und ich musste das einmal sagen, heute an diesem Tag. Aber das führt uns dazu, was im Grunde Martin Luther in seinen Erkenntnissen gesagt hat. Es geht nicht um Menschen. Es geht um die Wahrheit des Wortes Gottes. Und Gott hat den Martin Luther gebraucht, um zu sagen, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift und allein Christus. Und dagegen wüsste ich nichts zu sagen. Danke Gott, dass du durch den Martin Luther uns für alle Zeit gesagt hast, worauf es ankommt. tatsächlich. Du hast es gesagt. Und jetzt können wir sogar und müssen sogar sola scriptura, wie Luther sagt, allein die Schrift, einmal, also bitte, ich stehe auf der untersten Stufe, aber müssen wir einmal dieses Wort gegen Martin Luther einsetzen, was er selber gesagt hat, nämlich was die Erkenntnis über Juden und das Volk Israel betrifft. Sie haben in Gott eine Zukunft und Gott hat ihnen diesen ewigen Bund geschlossen und der ist vorhanden und das Land gehört ihnen. Also, wenn man das sieht, dann kann man sagen, Martin, wärst du, wie es einmal ein Historiker gesagt hat, wärst du lieber früher gestorben, dass du solche Worte nicht gesagt hättest. Aber trotzdem bleibt sola scriptura. Und dann gehe ich zurück auf die Hagar und sehe diese Linie, wie Gott sich um die Hagar, dann um den Ismael in der Wüste kümmert. Aber wie es dann weitergeht mit dem Ismael, er wird angekündigt, dort ein Vers vor diesem Satz der Jahreslosung, wird nicht übersetzt, und er wird sein ein Wildesel, ein Mensch, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und gegen das Angesicht aller seiner Brüder wird er sich niederlassen. Klingt nicht gerade sehr einladend. Und in Kapitel 25 im ersten Buch Mose, da werden seine 12 Söhne genannt. Der zweite heißt Kedar. Kedar. Und der kommt im 83. Psalm vor. Ich möchte den mal lesen. Ein Psalm Asafs, also des schon genannten Sängers. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten. Lasst uns sie, gemeint ist Israel, ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde, denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht, die in den Zelten von Edom und Ismael wohnen. Und dann kommen noch andere Namen von anderen kleinen Völkerschaften. Im 6. Jahrhundert nach Christus, im 7. dann, kam ein Mohammed auf die Welt. Und seitdem gibt es einen noch größeren Hass gegen Israel. Lasst uns sie ausrotten. Ich habe jetzt Bezug auf die Gegenwart, die Charta der Hamas vor mir, Auszüge natürlich. Schriftlich, 2006 haben aufgrund dieser Charta Menschen für die Hamas gestimmt. Seitdem ist sie an der Macht. Artikel 6. Die islamische Widerstandsbewegung ist eine ausschließlich palästinensische Bewegung, die Allah die Glaubenstreue hält und deren Weg der Islam bestimmt. Sie strebt danach, das Banner Allahs über jedem Zentimeter Palästinas zu entfalten. Präambel: Israel existiert und wird weiter existieren, bis der Islam es auslöscht, ausgelöscht hat, so wie er schon andere Länder vorher ausgelöscht hat. Psalm 83, 2500 Jahre vorher, fast wörtlich vorausgesagt. Artikel 15. Der Dschihad ist die persönliche Pflicht eines jeden Muslims, seit die Feinde Teile des muslimischen Landes geraubt haben. Angesichts des Raubes durch die Juden ist es unvermeidlich, dass ein Banner des Dschihad gehasst wird. Artikel 13, ich will es nur sagen, Totalablehnung jeglicher Friedensinitiative und jeglicher Verhandlung mit irgendjemandem über Israel. Ablehnung. Und schließlich Artikel 7, das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange Muslime nicht die Juden bekämpfen und sie töten. Dann aber werden sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken und die Steine und Bäume werden rufen, O Muslim, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Ich glaube, als Christen, die die jüngeren Geschwister Israels sind, des Volkes Gottes, sollten wir das jetzt ganz besonders im Blick haben. Und dann, du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Wort steht auch in der Bibel, aber durch welche Tiefen hindurch, bis hin zu Martin Luther, ist den Juden Feindschaft entgegengetreten. Aber es gibt noch einen weiteren Ausweg. Am Ende mündet dieser Ausspruch, du bist ein Gott, der mich sieht, in den Ausspruch des Juden Thomas, des Ungläubigen oder des Zweiflers, ihr kennt ihn doch. Der sagt nicht mehr, du bist ein Gott, der mich sieht. Der fällt vor dem auferstandenen Christus nieder und ruft, mein Herr und mein Gott. Und vorher hat der Petrus, als er gefragt wird von Jesus, was sagst du oder ihr? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da ist aus einer vagen Andeutung, aus der man nicht zu viel herauslesen sollte, in der Jahreslosung, da wäre mir so ein Wort von Petrus lieber gewesen. Aber wir wissen, dass gerade jetzt in diesem Jahrhundert so viele Muslime zum Glauben an Jesus Christus, den einzigen Retter, finden wie vorher noch nie. Und dass Menschen, die in Hass auf die Juden erzogen sind, man muss mal die Bücher, die Schulbücher lesen, die zum Teil von westlichen Staaten finanziert werden, wo es drinsteht, wie Kinder der Palästinenser aufgemobbt werden, um vorzubereiten, wie man einen Juden umbringt. Da sind Zehnjährige drin. Das geht seit Jahren, dass wir erfahren, dass Gott souverän in diesen Kreisen einbricht und Menschen zum lebendigen Glauben an sich bringt. Es ist einfach wunderbar, auch Bücher von Muslimen zu lesen, die zum Glauben gekommen sind. Ein Professor von der Al-Azhar-Universität, der bekanntesten und auch berüchtigsten islamischen Universität, der ist zum lebendigen Glauben gekommen und schreibt jetzt die Wahrheit. Und das ist ein wunderbares Zeichen. Gott geht voran und eines Tages wird Israel gerettet sein. Und deswegen ist unser einziger Auftrag, beten für dieses Volk, jetzt in dieser Zeit. Und dass wir es einfach nicht aus dem Blick verlieren, was diesem Volk geschieht. Aber erst wenn sie aus dem Glauben leben, dann aus Jesus, werden sie gerettet werden. Und noch bleibt ihnen keine andere Wahl, aber dieser Glaube, diese Gewissheit, in Jesus sind wir auf dem Weg zur ewigen Rettung. Dann sind wir auf dem richtigen Weg, an der richtigen Stelle. Und da könnten wir Luther sagen, das können wir mit dir nicht mehr mitvollziehen, aber Gott hat dir die Wahrheit geschenkt. Und diese Wahrheit, die du 1517 ausgesprochen hast, die nehmen auch wir heute 2023 voll an. Allein die Gnade, allein der Glaube, nicht die Werke. Allein die Schrift,